Deutschlandfunk. Hintergrund.
Kriegstüchtig werden. Noch keine Zeitenwende beim Bevölkerungsschutz. Von Falk Steiner.
Gefahrenwarnung, Hochwasser, Erdrutsch, Terroranschlag, Krieg. Im Ernstfall heulen die Sirenen. Wenn sie denn da sind. Verantwortlich sind die Kommunen, doch in vielen Städten und Gemeinden wurden Sirenen abgebaut. Selbst in Berlin wird ein Sirenenwarnnetz jetzt erst wieder aufgebaut. 450 Sirenen sind derzeit im großen Stadtgebiet der Hauptstadt geplant. Eigentlich bräuchte es 580. 411 sollten eigentlich 2023 in Betrieb sein. Doch nur gut die Hälfte existiert inzwischen. Ein Problem, wenn bei einem Angriff alle gewarnt werden müssen.
Unser Warnsystem muss natürlich gut funktionieren können für solche Fälle. Wir haben die Ausstattung unserer Hilfsorganisation im Bereich Zivilschutz, zivile Verteidigung kriegstüchtiger gemacht,
sagt Ralf Thiesler, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK. Kriegstüchtiger, das heißt noch lange nicht kriegstüchtig. Die Möglichkeit eines Krieges als Extremfall des Bevölkerungsschutzes, dem Zivilverteidigungsfall, war in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter in den Hintergrund gerückt. Im Kalten Krieg lagen in Bundesrepublik und DDR umfangreiche Konzepte vor, was im Ernstfall passieren soll, wie die sogenannte Zivilverteidigung aussehen kann, also der nicht-militärische Teil der Verteidigung. Später wurden Notreserven, Vorratshaltung und Einsatzfahrzeuge als Teil der sogenannten Friedensdividende abgebaut. Insbesondere die Systeme der Gefahrenwarnung. Der auf- und abschwellende Warnton der Sirene könnte auch für den Zustand des Bevölkerungsschutzes bei anderen Vorsorgemaßnahmen stehen. Von Schutzräumen etwa, konstatiert BBK-Präsident Thiesler, also Bunkern und Mehrzweckanlagen.
Weil man sich 2007 entschlossen hatte, in der Innenministerkonferenz von Schutzräumen Abstand zu nehmen, weil man eben glaubte, die brauchen wir nicht mehr. Und die Instandhaltung solcher Räume, wenn man sie nicht mehr braucht, ist doch ein ziemlich teures Unterfangen.
Schon im Kalten Krieg hätte die Bundesrepublik nur einem Bruchteil der Bevölkerung überhaupt Schutz bieten können. Höchstens 4% der Gesamtbevölkerung. Heutzutage sind es noch einmal deutlich weniger. Nach den Ereignissen in der Ukraine habe ein Umdenken stattgefunden, berichtet Thiesler.
Das ist jetzt mit dem Angriffskrieg alles nochmal überdacht worden, gestoppt worden erstmals. Und wir haben überlegt, was machen wir mit den noch verbliebenen knapp 597 Schutzräumen, glaube ich, sind es, die übrig geblieben sind. Sind die wieder instand setzbar? Was kostet das Ganze am Ende und was hilft es uns, damit wir Zeit gewinnen, um uns über neue Konzepte Gedanken zu machen?
Im Sommer will das BBK sein Konzept vorstellen, wie Schutz aussehen kann. Vor allem die Erfahrungen des Krieges in der Ukraine sollen dann einfließen. Und das heißt, sagt Thiesler, dass es vor allem um die Stärkung schon vorhandener, massiver Bausubstanz geht. Also etwa Tiefgaragen oder U-Bahn-Schächte.
Natürlich kann man Bunkerbau betreiben. Also das könnte man natürlich alles machen. Das kostet aber sehr, sehr viel Zeit. Da reden wir über Generationen, ehrlich gesagt, bis wir damit fertig sind. Und es kostet natürlich unendlich viel Geld.
Wie viel Geld genau? Exakt kann es BBK-Präsident Ralf Thiesler nicht beziffern.
Beim Bunkerbau ist es definitiv so, dass wir über viele Milliarden reden. Das sind massive Bauten in einer großen Anzahl. Das muss ich Ihnen nicht sagen, dass das eine Summe ist. Dafür, glaube ich, brauchen wir ein ähnliches Sondervermögen, wie die Bundeswehr hat. Das macht dann sicherlich keinen Sinn.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat am 1. Mai seinen 20. Geburtstag gefeiert. Die Behörde und ihre Vorgänger spiegeln die Geschichte der Bundesrepublik. Vorläuferorganisationen reichen fast 100 Jahre zurück. Zentralisierung im Nationalsozialismus, Neuaufbau in der Bundesrepublik, Auflösung des eigenständigen Bundesamtes für Zivilschutz nach Ende des Kalten Krieges. Nach den Attentaten vom 11. September 2001 und Problemen bei Elb- und Oderflut wurde es wieder neu gegründet. Über 500 Mitarbeiter zählt das BBK heute. Doch die Zuständigkeiten der Behörde waren lange unklar konturiert.
Bevölkerungsschutz ist der Sammelbegriff. Und die Zuständigkeiten werden mit zwei Begriffen umschrieben. Die Länder sind zuständig für den Katastrophenschutz, das heißt für die Alltagsgefahren und für Katastrophen wie Naturkatastrophen beispielsweise. während der Bund zuständig ist für den Zivilschutz und damit für den Schutz der Bevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall.
In der Realität dominierten Pandemiebewältigung, Naturkatastrophen, Gefahren durch große Industrieunfälle oder Kraftwerke, terroristische Bedrohungen, etwa bei Großereignissen, die Arbeit des BKK. Häufig in Zusammenarbeit mit anderen Behörden. Der Zivil- und der Katastrophenschutz sind auf Angestellte beim Technischen Hilfswerk, den Feuerwehren, Rettungsdiensten und auf die vielen Freiwilligen abgestützt, die in Hilfsorganisationen ihren Dienst tun. Und natürlich die Bundeswehr. Bisher galt, reichen die zivilen Einsatzkräfte nicht mehr aus, kommen die Soldaten, Sanitäter, Pioniere mit schwerem Gerät, Fernmelder und andere Einheiten.
Die Bundeswehr stand und steht immer nur subsidiär zur Verfügung,
erklärt Ralf Tiesler. Subsidiär, das meint nachrangig. Künftig wird sie selbst das weniger leisten können.
Die Bundeswehr muss sich natürlich jetzt auf Bündnis- oder Landesverteidigung vorbereiten und steht deswegen natürlich jetzt für Katastrophenschutz, aber auch im Verteidigungsfall für Katastrophenschutzaufgaben, Zivilschutzaufgaben nicht mehr zur Verfügung.
Anders ausgedrückt, sollte der Bündnis- oder Landesverteidigungsfall eintreten, würde nicht nur eine wichtige Stütze für andere Notsituationen fehlen, vielmehr bräuchte die Bundeswehr selbst Unterstützung.
Das ist auf der einen Seite im Kontext der zivilen Verteidigung die Unterstützung auch der Streitkräfte, das gehört auch dazu. Denn im Rahmen der Gesamtverteidigung ist die militärische Seite nur eine Seite der Medaille, die andere Seite ist eben, was die zivile Seite tun kann und tun muss.
Von Truppenbewegungen durch Deutschland über die Unterbringung von Militärs bis hin zur Aufstellung der Hilfskräfte innerhalb Deutschlands, die zivile Seite, Hilfsorganisationen, Feuerwehren, Polizei, Krankenhäuser, müsste der Bundeswehr und den Verbündeten helfen. Tiesler macht keinen Hehl daraus, dass für diese Fähigkeiten dringend Geld gebraucht wird. Nur wie viel und wofür genau kann er noch nicht beziffern. Darüber wird man sich vor allem im Berliner Regierungsviertel in diesem Jahr Gedanken machen müssen. Denn während bei der Bundeswehr das 2%-Ziel als fest vereinbart gilt, ist die Frage, wie viel Geld für Zivil- und Katastrophenschutz zur Verfügung stehen werden, offen. 10 Milliarden über 10 Jahre, also etwa 1 Milliarde Euro pro Jahr, ist ein Vorschlag. Vorgelegt hat ihn der heutige Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD schon vor 2 Jahren, als er noch Innenminister in Niedersachsen war. Verhandeln muss das seine heutige Amtskollegin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Im März 2022, wenige Tage nach dem russischen Großangriff auf die Ukraine, wurde die SPD-Politikerin im Bundestag gefragt, welche Konsequenzen sie aus dem Angriff ziehe.
Der Zivilschutz ist etwas, was wir uns noch mal sehr genau jetzt angucken müssen, wie wir dort für die Zukunft verstärken.
Gefragt hatte die Ministerin der grünen Bundestagsabgeordnete Leon Eckert, selbst Feuerwehrmann. 2 Jahre später, im April 2024, sieht er die Lage immer noch als schwierig an.
Also die Zeitenwende ist ja nicht ohne Grund mit der Zeitenwende betitelt worden, also das Umdenken in sicherheitspolitischen Fragen. Und da würde ich sagen, der ganze Bundestag, die ganze Republik ist bei der Zeitenwende im Militärischen mitgegangen und hat eben jetzt deutlich mehr Geld in militärische Verteidigung gesteckt,
sagt Eckert. Aber beim Zivilschutz?
Also bei der Verteidigung vor Kriegsauswirkungen der Zivilbevölkerung, da sind nicht alle mitgegangen. Und da fehlt eben die Zeitenwende in der Ausdefinierung schon noch.
Weshalb die Bevölkerung davon auch noch nicht viel sehen könne, meint Eckert. Der Plan der Grünen, 10 Milliarden Euro des 100 Milliarden Euro Bundeswehr-Sondervermögens für diesen Bereich zu verwenden, scheiterte am politischen Widerstand der Union. Und die konkreten Planungen hingen auch vom Operationsplan Deutschland ab. Einem Dokument, in dem steht, wie genau die Gesamtverteidigung organisiert sein soll, wenn der Bündnis- oder Landesverteidigungsfall eintritt, und den die Bundeswehr 2024 erstmals seit einem Vierteljahrhundert, seit dem Ende des Kalten Krieges, aktualisierte. Seit dem Großangriff Russlands auf die Ukraine ab Februar 2022 haben sich die für den Bevölkerungsschutz Zuständigen also vor allem Gedanken gemacht und bislang eher kleine Initiativen ergriffen. BBK-Präsident Ralf Tiesler weiß das natürlich ganz genau. Er sieht nur etwa 70% des Nötigen als vorhanden an.
Und wir haben vielleicht 5 Jahre vor uns, bevor wir eben gut vorbereitet sein müssen. Und die wollen wir jetzt natürlich auch noch nutzen.
5 Jahre bis zum möglichen Ernstfall. Das war die Zeitspanne, die Verteidigungsminister Boris Pistorius genannt hatte. Bei der Vielzahl zu koordinierender Zuständigkeiten in der Bundesrepublik ist das eine kurze Spanne. Eigentlich wäre die Aufgabenteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen überarbeitungswürdig. Doch
ich glaube, die Zeit haben wir jetzt gar nicht,
winkt BBK-Präsident Ralf Tiesler ab.
Kompetenzfragen sind da meines Erachtens eher hinderlich, weil wir dann eben Zeit verlieren, um uns gut vorzubereiten.
Der BBK-Präsident ist Berufsoptimist. Seine Herangehensweise, was für den Katastrophenschutz gut ist, zahlt auch auf den Zivilschutz ein und andersherum. Denn die Auswirkungen auf den Einzelnen können sehr ähnlich sein. Wäre da nicht vieles einfacher, wenn nicht nur staatliche Stellen und Hilfsorganisationen im Ernstfall handlungsfähig, sondern auch die Bürger besser vorbereitet wären?
Ich habe also viel Druck auf die Wunde ausgeübt und die Blutung somit gestillt. Man merkt irgendwann relativ schnell, die Hand fängt auch an zu kribbeln jetzt beim Üben.
Alles ist friedlich an diesem Montagmorgen Ende April in Monheim am Rhein. Das Otto-Hahn-Gymnasium steht nur wenige 100 Meter vom Fluss entfernt. Eine Parallelstraße weiter verläuft ein Deich, der die Stadt vor Überflutungen auch bei Hochwasser schützen soll. Dahinter ist Überflutungsgebiet. Leverkusen ist die Nachbarstadt. Hier in der Region gibt es Dutzende Unternehmen, die mit Chemikalien arbeiten. 1800 Schüler besuchen das Otto-Hahn-Gymnasium, in dem heute der Unterricht einer 9. Klasse ganz andere Inhalte hat als sonst.
Macht den Druckverband relativ zügig wieder ab.
Kevin Musiolik leitet einen Kurs, in dem Erste Hilfe mit Selbstschutzinhalten vermittelt wird. Er ist kostenlos für die Teilnehmer und wird vom Bund über das BBK gefördert. 13 bis 14 Jahre sind die jungen Menschen hier alt. Für viele der jungen Schülerinnen und Schüler ist der Umgang mit Verbandsmaterial, Pflastern, Rettungsdecke und Dreiecktuch noch etwas ungewohnt. Der Kurs geht über das hinaus, was ein normaler Erste-Hilfe-Kurs beibringen soll. Richtige Rettungstechniken, um Menschen sicher und schnell aus Gefahrenbereichen zu bringen, etwa. Welche Vorräte im Haus zu haben sinnvoll wäre. Oder improvisieren.
Was kann ich alternativ zu dem benutzen, wenn ich wirklich kein Verbandmaterial da habe? Was gibt's da für Alternativen?
Fragt Kevin Musiolik vom Arbeiter-Samariter-Bund, die Neuntklässler.
Was könnte ich sonst noch als Druckmittel nehmen, für so einen Druckverband? Ja? Was ist so ähnlich wie so eine Molbinde? Ist auch in Plastik eingepackt, hat dieselbe Form. Wenn ich es aufmache, ist es sehr saugfähig. Ja?
Ein Tampon.
Genau, ich kann einen Tampon nehmen als Druckpolster. Ich muss es nicht auspacken, ich lege es einfach hin, kann ich benutzen.
Die Schülerinnen und Schüler sollen kreativ werden. Was kann möglichst gut als Alternative eingesetzt werden, wenn etwas nicht wie gewohnt funktioniert?
Was könnte ich sonst machen, wenn es stark unterkühlt ist? Ja, ich lege mich einfach zu dem Menschen unter die Decke, dass ich ihm einfach meinen Körperwärme spende.
Nicht der größte Wunsch aller der 13- bis 14-jährigen Schülerinnen und Schüler, das zeigen die Gesichter. Aber im Notfall würden sie sich vielleicht doch überwinden können, wenn es um Menschenleben geht.
Um die Unterkühlung zu verhindern.
Oder wenn etwa der Strom ausfällt, die normalen Kommunikationswege und Infrastrukturen nicht funktionieren.
Das ist eine Situation, die ist auf allen Ebenen krisenhaft, individuell, teilweise auch lebensgefährlich, wenn wir zum Beispiel über heimbeatmete Patienten sprechen. Das ist in Organisationen schwierig, das ist gesellschaftlich ein Drama. Ja? Also das ist eine Krise auf allen Ebenen.
Erklärt Gesine Hofinger, Professorin für Psychologie im Bevölkerungsschutz an der Akon-Hochschule in Berlin.
Und dann kommt es natürlich darauf an, wie gut wir vorbereitet sind. Deswegen wird unter dem Stichwort Resilienz immer auch das Thema Vorsorge mitgefasst.
Angebote sollen die Resilienz insgesamt stärken. Und das meint, sagt Gesine Hofinger,
die Fähigkeit nach einer Störung oder Auslenkung aus dem Gleichgewicht wieder in ein Gleichgewicht zurückzufinden. Es muss nicht dasselbe Gleichgewicht sein wie vor der Störung, es kann ein anderer Zustand sein, aber die Fähigkeit nach einer Störung, nach einer Krise wieder in ein Normal oder ein neues Normal zurückzukommen.
Erklärt die Psychologieprofessorin. Genau da setzen Kurse wie der mit den Schülerinnen und Schülern in Monheim an. Achtsamkeit und Befähigung dazu, mit der Realität in der Situation möglichst kompetent umzugehen.
Ich finde es erstaunlich, dass häufig davon ausgegangen wird, dass Menschen egoistisch sind, sich nicht kümmern, nicht helfen wollen und ähnliches mehr. Aber dieser Mythos ist ganz schwer aus den Köpfen zu bringen.
Was die 13- bis 14-Jährigen an diesem Aprilmontag in Monheim lernen, ist für viele denkbare Fälle nützlich. Und sie nehmen ihr Wissen mit, tragen es in die Familien.
Erste Hilfe mit Selbstschutzinhalten ist ja zum einen das richtige Verhalten auch nach Unfällen und so weiter, so wie hier in der Schule, also auf den Schulhöfen oder in Klassen was passiert und die Schülerinnen und Schüler erstmal darin ausgebildet werden, wie leiste ich Hilfe in der Zwischenzeit oder in der Zeit, bevor dann professionelle Hilfe eintrifft.
Erklärt Edith Wallmeier, Geschäftsführerin für Einsatzdienste und Bildung beim Arbeiter-Samariter-Bund, der in Monheim die Kurse durchführt.
Wie schütze ich mich bei Hochwasser? Warum darf ich nicht mehr in den Keller gehen, wenn das Wasser schon im Keller steht? Was sollte ich bevorraten? Was sollte ich an Medikamenten zu Hause haben, um mich tatsächlich so vorzubereiten, dass wenn eine Krise kommt, ich zumindest einige Zeit gut überstehen kann mit meiner Familie und mit meinem Umfeld?
Diese Kurse, kurz EHSH-Kurse genannt, haben ein klares Ziel. Das beschreibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf seiner Website.
Ziel ist es, die praktische Fähigkeit der Bevölkerung zur Selbsthilfe und zur Fremdhilfe im Zivilschutzfall und in außergewöhnlichen Notlagen bis zum Eintreffen professioneller Hilfskräfte zu steigern und sie zu deren weiterer Unterstützung zu befähigen.
Die Schülerinnen und Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums in Monheim sind Ende April die 100.000sten Teilnehmer des Programms, nach weniger als 2 Jahren. Bei etwa 84 Millionen Einwohnern kann das nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein sein. Die ASB-Geschäftsführerin sagt:
Wir sind nicht ausreichend vorbereitet als Gesamtbevölkerung in Deutschland, das muss man ganz klar sagen.
Ob es EHSH-Kurse im kommenden Jahr überhaupt noch geben wird, hängt von der Haushaltslage ab. Sich zu sehr auf staatliche Hilfe zu verlassen, davon raten alle Fachleute ab. Denn die Möglichkeiten sind gerade in großen Katastrophenfällen oder gar im Kriegsfall, dem Zivilschutzfall, beschränkt. Doch sinnvoll Selbstvorsorge zu betreiben, kann schnell in ein größeres Projekt ausarten. In seinen Broschüren, Filmchen und Informationswebsites empfiehlt das BBK Vorräte für 10 Tage, ein Kurbelradio, eine Taschenlampe und viele andere Notfalldinge. Übertrieben finden das einige Experten.
Das ist jetzt kein Dogma, diese 10 Tage. Selbst wer sich nur für 2 oder 3 Tage vorbereitet, der tut schon etwas.
Sagt BBK-Präsident Ralf Tiesler.
Das entlastet die Einsatzkräfte auf der einen Seite, die sich mehr um vulnerable Menschen kümmern können. Und auf der anderen Seite gibt es den Menschen natürlich auch ein Stück Selbstwirksamkeit. Also das vermeidet das Ohnmachtsgefühl. Man kann sich helfen.
Ob auch dem institutionalisierten Zivilschutz geholfen wird und auch hier eine Zeitenwende einsetzt oder bei Zuständigen und Ehrenamtlichen ein Ohnmachtsgefühl zurückbleibt, darüber wird auch der Bundeshaushalt 2025 mitentscheiden.
Das war der Hintergrund. Kriegstüchtig werden, noch keine Zeitenwende beim Bevölkerungsschutz. Von Falk Steiner. Redaktion Nina Vogt.